Wir schauen jetzt in Gottes Wort und dann gibt es auch noch, später werden wir nochmal ein Lied singen. Schön, euch alle zu sehen. Von mir auch nochmal vielen Dank für den letzten Sonntag. Das fand ich stark, wie ihr da so ganz spontan den Gottesdienst gestaltet habt. Und es war ein guter Gottesdienst. Und mich hat es nochmal, wir haben es nachgehört und mich hat es dann nochmal inspiriert, auch was der Helmut gesagt hat. Da ist er, genau. Also dieses, wer war denn letzten Sonntag da? Okay, jetzt die Testfrage. Wer ist letzte Woche Autoscooter gefahren? Okay, wer ist Achterbahn gefahren? Auch nicht. Mensch. Ich bin Achterbahn gefahren. Also es hat mich echt ermutigt. Ich habe mich letzte Woche dann ganz bewusst in die Achterbahn gehockt und habe mich den Gleisen, den Schienen anvertraut, wurde hochgezogen und da hat Gott gesagt, ab geht's, Christian. Und ich habe die Hände in die Luft geworfen und ab ging's. Es war eine gute Woche. Ja, sehr schön. So, Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke für die Möglichkeit, heute hier im Gottesdienst zu sitzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das tun dürfen. Und ich möchte in dem Moment auch gerade beten für alle Christen, die in Verfolgung sind, die nicht die Möglichkeit haben. Bitte ich, dass du sie an ihrem inneren Menschen stärkst und festigst, dass du ihnen Gelegenheit gibst, sich zu treffen und dass dein Wort reichlich wohnt in ihrem Herzen, Herr, und dass du Schutz und Bewahrung da auch schenkst. Und segne du unseren Gottesdienst hier vor Ort und auch alle, die vielleicht auf YouTube oder die MP3 dann hören. Heiliger Geist, mach du das Wort lebendig in unseren Herzen. Amen. Amen. Ich habe heute Erforsche mich Teil 2 mitgebracht. Also vor 2 Sonntagen gab es Teil 1, letzten Sonntag die Vertiefung vom Teil 1 und heute Teil 2. Und zwar dreht sich alles um diese Bibelstelle, Psalm 139, Vers 23 und 24. David hat dort gebetet, durchforsche mich und Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Damit haben wir uns zuletzt auseinandergesetzt, ihr könnt das Video auf YouTube nachsehen. Und heute geht es um den Vers 24. Sieh, ob ich in Gebahr bin, dir untreu zu werden und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Wir haben das letzte Mal gesagt, hier geht es um mutige Gebete, gefährliche Gebete, keine bequemen Gebete, sondern mutige Gebete, die herausfordern. Im Vers 24 in der neuen Genfer Übersetzung finde ich das sehr gut beschrieben. Da heißt es in der Übersetzung, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das dritte Gebet hier ist ein mutiges Gebet. In meinen Worten betet hier David, glaube ich, decke meine Sünden auf. David wurde an 2 Stellen in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. In 1. Samuel 13 und auch in Apostelgeschichte 13. Er war ein Mann, der dem Willen Gottes ergeben war. Er betete leidenschaftlich, er gab großzügig und er führte auch sehr mutig. Und doch machte er Fehler, teilweise sogar große Fehler. Wie du und ich war er versucht zu sündigen, traf nicht immer die richtige Entscheidung. Und selbst viele Jahre, nachdem er die Güte und Kraft Gottes erlebt hatte und die meiste Zeit seines Lebens mit Gott gegangen war, machte David immer noch Fehler. Und ich glaube, er ist eine Person, die reflektiert hat. Und deswegen betet er auch diese mutigen Gebete. Er sagt, Herr, sieh doch, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. In anderen Worten vielleicht auch, zeig mir, ob ich irgendwas tue, das dein Herz beleidigt oder verletzt, Herr. Deck meine Sünden auf. Wer so ein Gebet betet, das ist nicht nur mutig, sondern auch herausfordernd, weil Gottes Antwort auf so ein Gebet sicherlich herausfordernd ist. Es ist nicht leicht. Ich glaube, wir sind da allzu menschlich nur und wir sind gerne dabei, unseren falschen Handlungen vielleicht zu rationalisieren. Wenn es dir wie mir geht, bist du gut daran, andere zu beschuldigen und ebenso gut daran, sich selbst zu entschuldigen. Wir können andere auf Fehler hinweisen, haben eine gute Erklärung für das, warum wir etwas tun, was aber eigentlich nur Ausreden und Ablenkungen sind. Eigentlich sind wir gut daran, das zu tun, wovor Jesus auch in der Bergpredigt in Matthäus 7 gewarnt hat. Er sagt da, wir können auf den Splitter im Auge des anderen hinweisen, während wir aber den Balken im eigenen Auge ignorieren. Wie können wir besser reflektieren, ob es da irgendeinen falschen Weg gibt in unserem Leben? Und weil es so ein knackiges Thema ist, aber letztens ich aus der jungen Generation unserer Gemeinde gehört habe, wir kommen in den Gottesdienst, weil wir erzogen werden wollen, das fand ich eine krasse, starke Aussage, möchte ich das heute mal ganz praktisch machen. Weil das eine ist natürlich das Gebet, dass ich sage, ja Herr, deck Sünden auf, die ich vielleicht in meinem Leben habe. Genau, und dann steht man da und sagt, okay, jetzt höre ich mal oder zeig mir mal. Und ich glaube, es gibt aber ganz praktische Wege, wie man das erkennen kann. Und ich möchte heute drei Dinge vorschlagen, die mir geholfen haben zu reflektieren und vielleicht auch dir helfen, wie du mit so einem mutigen Gebet dein eigenes Herz erforscht. Der erste Punkt ist, du könntest überlegen, was andere über dich gesagt haben. Gibt es vielleicht einen Bereich in deinem Leben, in deinen Gewohnheiten, in deinem Handeln, den du nach Meinung anderer ändern solltest? Ich meine das ganz ernst. Ich meine Personen, die berechtigtes Interesse an dir haben, dass es dir wirklich gut geht. Personen, die dir nahestehen, Personen, die dich lieben. Und weil sie dich lieben, legen sie mal den Finger in die Wunde und sagen, du, das finde ich eigentlich nicht gut. Das muss natürlich liebevoll geschehen. Es muss vertraulich geschehen. Es braucht einen geschützten Rahmen. Aber gibt es geliebte oder nahe Personen, die ihre Sorge zum Ausdruck gebracht haben und dich gebeten haben, dir vielleicht bei einem Thema Hilfe zu suchen? Es gibt Professoren der Soziologie und Pädagogik und die sind sich einig mit einem Hinweis. Die sagen Folgendes, das zitiere ich jetzt nur mal. Wenn mehr als zwei Personen, die man liebt und denen man vertraut, darauf hinweisen, dass man ein Problem hat, dann sollte man dieses als Problem erkennen und sich sofort darum kümmern. Ich lese nochmal. Wenn mehr als zwei Personen, die man liebt und denen man vertraut ist, also ihr seht, da ist diese Vertrauens- und Liebesbasis wichtig, darauf hinweisen, dass man ein Problem hat, dann sollte man dies als Problem erkennen und sich sofort darum kümmern. Wer kennt das vielleicht? Ich kenne das. Meine Frau. Ich hatte öfters die Situation, wo meine Frau mich auf etwas hingewiesen hatte und ich dachte, naja, das war doch nur ein Ausrutscher. Dann sagte meine erste Tochter auch was zu mir. Und jetzt wurde ich hellhörig. Als dann meine zweite Tochter dasselbe Thema bei mir ansprach, hatte ich schon drei mir vertraute und liebe Personen. Es war Zeit, die Sache an der Nase zu packen. Gibt es da vielleicht was in deinem Leben, wo dir jemand was sagt? Vielleicht haben dir einige gesagt, du bist zu viel am Handy oder du schaust zu viel Netflix, Prime oder Apple TV. Vielleicht hat dir jemand gesagt, dass du ab und zu viel trinkst. Vielleicht sagt dir jemand, du hast ein Problem mit Schmerzmitteln. Vielleicht hast du auch eine Pechsträhne bei der Partnersuche. Du ärgerst dich mittlerweile über das andere Geschlecht so sehr, dass die es nicht auf die Reihe bekommen. Und deine Freunde erinnern dich aber immer wieder daran, dass du zu den falschen Personen Ja sagst. Ich habe ein Beispiel von mir, da musste ich vor einigen Jahren erkennen, dass ich Sklave meines Handys geworden war. Die ganze Industrie zielt darauf ab, dass wir gebunden sind an dieses kleine Gerät hier. Es gibt auch tolle Filme mittlerweile, die wir auch schon mit Jugend und jungen Erwachsenen angesehen haben. Es gibt ehemalige Geschäftsführer von großen Firmen wie Google, Facebook etc., die mittlerweile ausgestiegen sind und ihre Kinder bis zum 16. oder 18. Lebensjahr ohne Smartphone versuchen aufzuziehen, weil sie die Gefahren kennen. Naja, wie war das bei mir? Ich finde das genial, es ist ein toller Helfer, ne? Ich sage immer, es ist mein mobiles Büro, ich habe tatsächlich da das halbe Quelltor drin und bin sehr dankbar, dass ich das habe, dass es so verfügbar ist, dass es so praktisch ist, dass es so viele Möglichkeiten hat. Aber es war ein Moment in meinem Leben gekommen, wo das Handy wichtiger war als vielleicht Jesus. Wichtiger war als die Personen, die mir lieb waren. Und meine Familie hat mich liebevoll darauf hingewiesen. Aber bevor ich diese liebevolle Beobachtung ernst nahm, setzte ich erstmal meine Abwehr ein. Der Rationalisierungsexperte kam zum Vorschein. Was ich tue, ist wichtig. Um ein guter Pastor zu sein, muss ich für die Menschen erreichbar sein. Das ist ja mein mobiles Büro. Oder ich leite meine Kirche und meine Meinung ist wichtig. Meine Präsenz in den sozialen Medien, das ist doch ein Zeugnis für andere von Gottes Liebe und Gnade. Ich muss unbedingt sehen, wie mein letzter Post angekommen ist. Ob es Kommentare gibt, die meine Reaktion, meine Aufmerksamkeit erfordern. Oder die Kranken brauchen den Arzt. Oh, es gibt so viele, die gefangen sind in den sozialen Medien. Ich muss mich da aufhalten, wo die Kranken sind. Hätte mein Handykonsum ein gesundes Pensum gehabt, dann wäre das alles legitim gewesen. Doch ich musste mir eingestehen, dass ich die meiste Zeit zum Vergnügen und nicht zum Dienen am Handy war. Und es gab einen starken Negativeffekt. Ich folgte vielen anderen Pastoren und Leitern, um von ihnen zu lernen. Doch ich tappte in eine Vergleichsfalle. Ihr Erfolg spornte mich nicht an, er nagte an meinem Selbstwert. Dieser wurde immer kleiner, je mehr ich davon konsumierte. Ich zog die Reißleine. Ich entfolgte fast allen großen Leitern und Pastoren und selektierte sehr stark, wem oder was ich folge. Ich lernte einen gesunden Umgang mit dem Handy. Es ist nicht mehr das Erste am Morgen und auch nicht das Letzte am Abend. Wir haben handyfreie Zonen bei uns im Haus. Und es gibt noch ein paar andere Stellschrauben, die ich gedreht habe. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich manchmal mein Handy suche, weil ich vergessen habe, wo ich es abgelegt habe. Halleluja! Ich bin frei! Frei von diesem Ding! Möchtest du auch frei sein? Ich habe deine Hand gesehen, auch wenn die nur auf dem Oberschenkel lag. Und dass ich es vergesse, ist keine Senilität. Das ist für mich ein positives Zeichen, dass mein Smartphone in der Prio-Skala von meinem Bewusstsein und Unterbewusstsein an eine niedrigere Stelle gerutscht ist. Ich bin dankbar, ich bin froh. Was ist mit dir? Gibt es etwas, das andere versucht haben zu zeigen, dass du ändern könntest, solltest, müsstest? In Sprüche 12,15, da heißt es, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Die Stelle spricht für sich. In dem allen gab es auch eine große Erkenntnis für mich. Ich hatte nicht recht, aber die Personen, die mich lieb haben und denen ich vertraue, meine Frau und meine Töchter, die hatten recht. Vielleicht ist es Zeit, innezuhalten und mal darauf zu hören, dass Gott durch die Menschen, die dich am meisten lieben, zu dir sprechen kann. Der zweite von drei Punkten, überleg doch mal, was du in deinem Leben rationalisiert hast. Was meine ich? Na, ich meine da, wo du kleinen Füchsen erlaubt hast, in deinem Weinberg wichtiger zu sein als deine biblischen Werte. Das sind so Dinge, wo man sich schnell verteidigt. Jemand spricht was an und sagt, das ist keine große Sache, ich kann damit umgehen. So komme ich damit zurecht, ich tue ja niemandem weh. Außerdem ist es mein Leben, wer bist du, mich zu verurteilen? Die Bibel sagt zwar, Paulus sagt, du darfst mich beurteilen, aber verurteilen schon gar nicht. Ich habe kein Problem, mir geht's gut. Hey, kümmere dich um deine Themen, ich regle meine Themen. Ich glaube, wir brauchen Gottes Hilfe, um Sünde im Leben zu erkennen, die wir vielleicht rationalisiert haben, die wir im Spiegel schwer erkennen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Man könnte zum Beispiel sagen, es ist nichts Falsches daran, sich Pornos anzuschauen. So viele machen es, die Dunkelziffer, und außerdem tut es niemandem weh. Was an sich eine große Lüge ist bei den hohen Missbrauchszahlen in der Pornobranche. Oder du kannst sagen, ich habe kein Temperamentproblem. Ich würde dich nicht anschreien, wenn du nicht so tun würdest, was du tust. Ich schreie wegen dir. Das ist nicht meine Schuld, dass du mich so wütend machst. Oder mein Alkoholkonsum ist kein Problem. Ich trinke ein paar Bier, um mich zu entspannen. Oder ich tratsche nichts. Ich kann nichts dafür, dass die Leute mir immer die Dinge erzählen. Ich gebe doch nur Informationen weiter, die wahrscheinlich wahr sind. Außerdem hilft es anderen, weil wir dann gemeinsam für Personen beten. Oder Glücksspiel ist für mich kein Problem, ist doch nur Unterhaltung. Ich kann jederzeit aufhören. Dann hör auf. Man könnte weitere Beispiele bringen. König David war so einer, der wusste viel über Rationalisierung. Ihr wisst, worum ich rede, es geht um Bathseba. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Wir werden nie ganz genau erfahren, was er sich selber eingeredet hat, um das zu rechtfertigen. Bevor er die Bathseba in sein Bett nahm und dann ihren unschuldigen Ehemann, sogar Uriah, ermordete, um dies zu vertuschen. Du kannst es im zweiten Buch Samuel im Alten Testament, Kapitel 11 und 12, nachlesen. Aber vielleicht sagte er sich sowas wie, ah, ich verdiene eine Auszeit, ich habe viele Schlachten gekämpft und gewonnen, das steht mir als König zu. Und dann schlendert er so über sein Dach und schaut so rüber in die Nachbarschaft und da ist sie, Bathseba, sie badet. Ah ja, und dann sagt er vielleicht, wow, schau dir das an, wer ist denn das Mädchen auf dem Dach? Ich fühle mich gerade ziemlich einsam, würde mich über Gesellschaft freuen, ah, ich will sie einfach nur kennenlernen. Schließlich bin ich der König. Und dann sagt er zu seinen Leuten, findet heraus, wer sie ist. Ich werde nichts mit ihr anfangen, ich brauche einfach ein bisschen Gesellschaft, ich brauche jemanden zum Reden. Und dann holen sie ihm, sie bringen sie zum Palast und dann beginnt vielleicht dieses Rationalisieren weiter. Wo wir den kleinen Füchsen erlauben, den Weinberg zu verwüsten. Ich glaube, die Frau ist einsam, die braucht Gesellschaft. Der Mann hat ja keine Ahnung, schließlich bin ich der König, ich brauche Aufmerksamkeit. Niemand findet es heraus. Immer weiter, Schritt für Schritt. Ich glaube, dass David sich da selbst rein rationalisiert hat, reingelogen hat vielleicht. Erklärungen versucht hat zu finden, kleine Füchse, die ihn Schritt für Schritt ins Verderben stürzten. Und da möchte ich dich fragen, wo hast du vielleicht rationalisiert oder rechtfertigst du, um Sünden zu rechtfertigen? Und der dritte Punkt ist relativ einfach und kurz und schmerzlos. Überleg doch mal, wo du gerne defensiv reagierst. Ich habe in meinem eigenen Leben gelernt, dass wenn ich defensiv bin, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich genau aufpassen und offen sein muss für das, was Gott mir hier vielleicht gerade zeigen möchte. Wenn dir jemand eine Veränderung in deinem Leben vorschlägt und du zurückbellst, das können nicht nur die Franken, das können auch die Bayern, Oberbayern, und du da zurückbellst, anstatt zu hören, dann wäre es echt ratsam, vielleicht mal so wirklich hinzuhören. Das ist auch so ein Modewort geworden. Oh, das triggert mich. Das triggert mich. Oh, du triggerst mich. Dein Verhalten triggert mich. Mein Chef triggert mich. Trigger hier, Trigger da. Wir sind nur noch getriggert. Auf gut Deutsch gereizt. Dinge, die uns reizen. Warum reizen dich manche Dinge? Warum bringen manche Personen etwas hervor in dir, wo du denkst, oh nee, nicht schon wieder die oder der? Philip Yancey, ein amerikanischer Theologe und Autor, hat mal ein wunderbares Buch über Gnade geschrieben. Und er hat gesagt, er stellt fest in seinem Leben, dass er immer wieder Leuten begegnet, die ihn so triggern oder reizen. Und er war anfangs immer bei den Personen. Warum ist der so? Warum kriegt der das nicht auf die Reihe? Bis Gott ihn auf eine Reise über Gnade genommen hat. Und in der Gnade hat er gelernt, dass Gott ihm diese Personen ins Leben gestellt hat, damit er Gnade an ihnen lernt. Und er hat angefangen, nicht auf die Person, sondern auf sich zu schauen, hat eigentlich gemerkt, dass er einerseits Ungnade hat für manche Personen und andererseits gemerkt hat, das reizt mich, weil ein Thema ist in mir, wo Gott bei mir etwas tun möchte. Der letzte Punkt, und jetzt möchte ich langsam zum Abschluss kommen, ist: Leite mich. Das ist nochmal die inhaltliche Zusammenfassung von diesen zwei Versen. Das erste: erforsche mein Herz, oh Gott. Dann enthülle meine ängstlichen Gedanken. Decke meine Sünden auf und führe mich auf dem ewigen Weg. Ich glaube, jeder Satz in diesem Psalm 139, der relativ lang ist, ist Gott wirklich wichtig. Aber er ist unvollständig ohne diesen letzten Satz. Führe mich auf dem ewigen Weg. Ich will nicht nur, dass Gott mein Herz erforscht oder meine Gedanken offenbart oder auch zeigt, was anstößig ist, was unsauber ist in meinem Leben. Ich möchte, dass Gott mich führt, dass er mich leitet, dass er mich anleitet, so zu werden, wie er mich haben möchte. Immer mehr zu sein wie er, weniger von mir und mehr von ihm, mich auf dem ewigen Weg leiten zu lassen mit Jesus Christus. Und auch bei diesem Gebet, wenn du das ganz bewusst betest, leite mich. Nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen, dann wird Gott zu dir sprechen. Und es ist auch ein mutiges Gebet. Es ist kein Gebet, was man mal so nebenher betet, sondern es erfordert Mut. Deswegen bete es nicht halbherzig. Mach dir bewusst, will ich wirklich geleitet werden von Gott? Und wenn ja, dann sag ihm das, bete es. Weil es ist ein Gebet, das hilft nicht unbedingt zu einem leichteren oder stressfreieren Leben. Es ist eher das Endergebnis der Reise mit Gott, ist dann Leichtigkeit und stressfrei. Aber die Reise selber ist das manchmal nicht. Dieses Gebet, leite mich, das ist ein Gebet, das die Seele reinigt, das das Herz heilt, das dein Leben verändert. Das Gebet, Gott, leite mich, wird dich herausfordern und zur Ehrlichkeit und Wahrheit bringen. Das Gebet, leite mich, wird auch manchmal Schmerzen und Kraft kosten, weil Gott deinen Glauben herausfordern wird. Gott hebt nicht immer unbedingt den Berg hinweg, der vor uns liegt, aber hilft uns, den Berg zu erklimmen. Gott hat zum Beispiel auch das Rote Meer geteilt. Er hat sie nicht drüber fliegen lassen oder sonst irgendwas. Er hat es geteilt und sie mussten hindurchgehen, während rechts und links die tosenden Wassermassen waren. Es hat Glauben gekostet, es war herausfordernd. Aber dieses Gebet macht frei, es macht dich Jesus immer ähnlicher und es wird dich segnen und viel gute Frucht in deinem Leben hervorbringen. Und leite mich, hat mich nochmal an die Achterbahn erinnert, weil ich da auf den Schienen Gottes mich leiten lasse. Ich kann vertrauen, ich hocke in meiner Achterbahn, ich bin sicher, ich habe den Bügel über meinen Oberschenkel und dann kann es losgehen. Und ich weiß, die Bahn wird am Ende dort rauskommen, wo Gott verheißen hat, dass sie rauskommen soll. Es wird Loopings geben, es wird steil raufgehen, es wird tief hinabgehen. Aber lieber das als den Autoscooter, in dem ich sitze und ich entscheide, wo es lang geht. Und ständig fahre ich irgendjemand rein oder jemand fährt mir hinten rein. Das ist nicht gut, wir wollen nicht dem anderen ständig hinten reinfahren oder reingefahren werden. Ich will geleitet werden von Gott. Ich habe schon gesagt, ich habe die Gebete selber in den letzten Wochen und Monaten gebetet. Das hat mich stark verändert. Es hat bei mir bewirkt, dass ich innerlich stärker geworden bin. Es hat bei mir bewirkt, dass ich mehr Vertrauen in Christus habe als je zuvor. Ich bin mir seiner Liebe mir gegenüber und meiner Berufung sicherer als je zuvor. Ich stelle fest, dass meine Predigten mutiger sind, meine Führung schärfer ist. Ich stelle fest, dass meine Sensibilität gegenüber seinem Geist noch feiner und lieblicher ist. Ich stelle fest, mir ist weniger wichtiger, was andere denken. Es liegt mir viel mehr am Herzen, was Gott über mich denkt. Und ich bin weniger in diese Welt verliebt und meine Gedanken konzentrieren sich viel mehr auf Gottes Reich und die Ewigkeit, die mich erwartet. Wenn du diese Gebete betest, dann wird der Geist Gottes zwei Dinge offenbaren. Einmal deine tiefsten Bedürfnisse, die du hast. Wir alle haben Bedürfnisse und wird offenbaren, wo du die vielleicht falsch genährt hast und er wird dir zeigen, wie du sie in Zukunft durch Gott befriedigen kannst. Und Gott wird dir auch deine ehrlichsten Defizite zeigen, die er heilen und frei machen will, sodass Jesus immer mehr in dir Gestalt gewinnt, damit du heil wirst, damit Gott sich verherrlicht. Und ich möchte dazu rufen heute, lass dich nicht entmutigen. Sei voller Glauben. Die Entdeckung dieser Dinge ist echt ein Geschenk. Es ist eine Chance zum Heilen, Befreien und Erlösen. Es ist ein Segen. Wo immer du schwach bist, ist seine Stärke da. Wo immer du leidest, ist sein Trost verfügbar. Wenn du in Versuchung gerätst, wird seine Gnade und Kraft dir einen Ausweg zeigen. Lass dich von deinen Ängsten zu Gott hintreiben, nutze sie, um Gott wirklich zu begegnen. Fürchte Gott mehr als alles andere. Die Ehrfurcht vor Gott ist das einzige Heilmittel gegen Menschenfurcht. Und wenn du mit Lust kämpfst, dann lass durch Gottes Wort und seinen Geist deine Seele erneuern. Lust hat immer dann Raum, wenn unser Liebestank mit zu wenig von Gott gefüllt ist. Leute, die mit Lust kämpfen, die mit Pornografie kämpfen oder mit anderen sexuellen Themen, die versuchen, ein Loch zu füllen, das Gott alleine nur füllen kann. Wir stecken da in einer Sackgasse oft drin, weil Gott es noch nicht gefüllt hat. Dein Liebestank, dein Befriedigungstank muss mit Gott zuerst gefüllt sein. Je mehr Gott da drin ist, desto weniger wird Lust einen Raum haben. Der Schlüssel zur Freisetzung von Lust ist mehr von Gott in dir. Und wenn du Stolz hast, dann bitte Gott um Vergebung. Demütige dich unter ihn. Er wird dich aufrichten und emporheben. Bitte Gott, dir die Wahrheit zu zeigen, denn die Wahrheit wird dich frei machen. Ich habe nochmal hier diesen Bibelvers und ich möchte dich einladen, eine Zeit der Stille. Einfach ein paar Minuten still zu werden, nochmal zu reflektieren über das Gesagte. Und wenn Gott dir Dinge zeigt, dann drück dich Gott gegenüber aus im Gebet. Ich muss dir nicht sagen, was du tun musst, das zeigt dir der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist heute den Finger wo drauf getan hat, bitte Gott um Vergebung oder bitte ihn um Hilfe, bitte ihn um Kraft. Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wirken an unserem Herzen. Danke, dass du uns das Wort Gottes offenbarst. Danke für diese mutigen Gebete von David. Ich bitte dich, dass du das schenkst, dass wir auch den Mut haben, so zu beten. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Standard, sondern dass wir uns nach mehr sehnen. Ich bitte, dass du immer mehr Raum gewinnst in uns. Dass wir immer mehr erleben, wie deine Güte und Liebe uns verwandeln, wie dein Shalom-Frieden in unser Gedanken und Herzen einzieht und alle Angst nimmt, alle Zweifel, allen Minderwert, wie dein Geist der Liebe uns durchströmt und unseren Liebestank auffüllt, sodass du das Zentrum all unseres Seins bist. Amen. Wir singen noch ein Lied jetzt.
Du bist gnädig, du bist treu. Sanftmut und Geduld, tiefer Frieden liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns.
Du bist gnädig,
du bist gnädig, du bist treu.
Sagen, der Scham sagt, du kannst es eh nicht ändern, du hast es mehrmals versucht und es gelingt dir nicht. Der Scham sagt und der Stolz sagt, bleib einfach, es ist nicht so schlimm, vielleicht wie die andere. Der Scham sagt, wenn ich es tue, was denken Leute über mich, wenn ich zu Gebet gehe und das anvertraue. Und wisst ihr, Gott sagt, wenn du deine Sünde bekennst, deine Fehler mir offenbarst, dann vergebe ich dich, ich löse dich, ich setze dich frei. Und weißt du, was der Hammer ist? Er erinnert sich nicht mehr daran. Es ist wie ausgelöscht. So, ich bete, Vater, lass uns mutige Menschen dir zu glauben, statt unser Gefühl, statt unsere Gewohnheit, statt unsere Tat. Und lass uns wirklich durchbrechen in diese Freiheit. Hilf uns, die Knie zu beugen, um wirklich danach zu sehnen, dass du uns ändern kannst und möchtest und auch uns heilen willst.